Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football KO Podcasts auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, Sascha ist auch dabei, wir haben es mal wieder geschafft und wir haben einen ganz interessanten Gast dabei, der sich jetzt aber gleich selber vorstellt. Hi Tim!
Hallo, hier ist der Tim Handwerker, Spieler vom SSV Jahn Regensburg, und ich freue mich, da zu sein dürfen.
Ja, perfekt, Tim. Wir zwei haben es ja schon mal probiert. Leider nicht geklappt. Deswegen kennst du dich ja wegen aus. Und wie es ja bei uns ganz normal ist, ist das Aktuelle. Und das Aktuelle ist jetzt leider Gottes der Abstieg mit dem SSV Jahn Regensburg. Wie geht's dir damit und wie geht's euch als Mannschaft damit? Weil ich meine, ihr habt lange gekämpft. Den letzten Stand, was wir beide hatten, war ja das Sieg gegen Nürnberg. Und da sieht es ja eigentlich besser aus. Aber jetzt ist es leider passiert. Ihr seid wieder abgestiegen nach nur einem Jahr. Wie fühlt ihr euch und wie geht's dir damit?
Ja, wie fühlen wir uns? Kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, also dass wir uns das natürlich alle anders erhofft haben oder ja, gehofft haben, dass wir es noch schaffen. Aber am Ende, glaube ich, muss man auch vielleicht so ehrlich sein, dass es dann einfach auch nicht reicht. Oder beziehungsweise muss man so ehrlich sein, dass es einfach nicht reicht, weil es dann auch schon relativ deutlich sind, viele Spiele, die wir einfach, ja, wo wir nichts mitnehmen. Ich sag, zu Hause können wir uns überhaupt gar nichts vorwerfen. Seitdem ich jetzt auch da bin, haben wir nur gegen Hannover verloren und sonst haben wir jedes Spiel zu Hause zumindest was mitgenommen. Aber die Auswärtshypothek, die wir da haben mit 2 Punkten, die ist einfach zu riesig. Und deshalb muss ich leider sagen, dass es dann vielleicht schlussendlich auch ein Stück weit verdienter Abstieg ist.
Ja, also vor allem die Hinrunde vor allem der Saisonstart. Ich glaube, beim Spiel gegen Nürnberg, lass mich lügen, das war der 7. Spieltag, 8. Spieltag, war Regensburg irgendwie bei 3 Toren oder so, oder 2. Also da haben wir uns als Clubfans schon lustig gemacht, dass der Regensburg jetzt ausgerechnet gegen Club dann irgendwie 3 Tore macht. Irgendwie mehr, als sie bis dahin geschossen haben. Wenn die Saison natürlich so startet und auch die Hinrunde leider dementsprechend verläuft, wird es natürlich in der Rückrunde schwer, das dann alles noch aufzuholen.
Ja, da sagst du was. Ich glaube, dass das für eine Mannschaft ist, die aufsteigt, eigentlich, ich sag jetzt mal, nicht unnormal ist, dass man jetzt nicht eine Mannschaft ist, die alles zerschießt. Also klar, gibt es ja mal Ausnahmen, sagen wir jetzt mal Elversberg. Ich glaube, die haben auch letztes Jahr schon relativ viele Tore geschossen und sich natürlich auch davor schon darüber definiert, fußballerisch gut zu sein und, sagen wir mal, offensiven Fußball zu spielen. Aber ich würde sagen, der Großteil der Mannschaften, die halt auch aufsteigen, sind auch erstmal dem sich bewusst, dass sie defensiv wahrscheinlich auch erstmal ihre Aufgaben erledigen müssen und vielleicht nicht so viele Chancen haben wie davor das Jahr in der Drittligasaison. Und ja, dann kommt immer das eine ein bisschen zum anderen. Wenn man dann halt einfach viel in der Defensive auch investiert oder investieren muss, dann bleibt halt auch woanders was hängen oder was liegen, und das ist dann meistens in der Offensive. So würde ich das auch ein Stück weit mit beschreiben, dass wir es jetzt zumindest in der Rückrunde auf jeden Fall, wo ich da war, davor war es für mich jetzt auch schwierig zu werten, ist defensiv eigentlich viele Spiele sehr, 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 sehr ordentlich gemacht haben, aber dann halt auch offensiv manchmal zu wenig Input rauskam. Das ist gar kein Vorwurf an die Offensivleute, weil die einfach auch unglaublich viel investieren in die Defensive. Ja, und dann spielt das alles so ein bisschen mit rein.
Das stimmt auf jeden Fall. Als Aufsteiger, wie du es vorhin schon angesprochen hast, hat man es eh nie leicht. Deswegen, ja, jetzt gilt es nächstes Jahr Kräfte sammeln und hoffentlich stärker zurückkommen. Dann spreche ich gleich mal an, dein Vertrag läuft ja im Sommer aus bei Regensburg. Kannst oder möchtest du schon etwas sagen, wie es denn weitergeht für dich?
Ich kann auch nichts sagen. Ich würde gern schon was veröffentlichen, wenn ich sagen könnte, dann wäre es aber ja schon auch veröffentlicht. Also dann wärt ihr jetzt ehrlicherweise auch nicht die Ersten, die es erfahren werden. Aber nee, ich kann auch nichts sagen. Mal schauen, wie es bei mir weitergeht. Ist noch alles offen.
Lustigerweise haben wir genau mit dieser Antwort gerechnet. Wir saßen nämlich vorhin schon zusammen und haben gesagt, wetten wir, bei der Frage kommt genau so eine Antwort. Weil, na gut, du musst erstmal schauen, wie geht's weiter, vielleicht mit Regensburg oder welche Optionen für dich sind noch da. Ich glaube, erstmal das letzte Spiel hinter dich bekommen und mit euch als Mannschaft dann nochmal zusammenhocken, was lief scheiße, was lief gut. Und dann kann man sich, glaube ich, erstmal Gedanken machen, wie die Zukunft weiter ausschaut.
Ja, genau so sieht's aus. Also, klar sind wir jetzt als Spieler nicht schlussendlich für die sportliche Analyse dann, so wie schön es immer heißt, verantwortlich. Ich glaube, jeder Spieler weiß so ein Stück weit selber für sich auch, wo es dran gelegen hat oder ja, was so die Gründe sind. Das sollte jeder für sich mitnehmen, auch für die Zukunft, falls man nochmal in so eine Situation kommt, dass man da irgendwie vielleicht auch ein Stück weit anders reagiert. Und ja, für jetzt geht es für jeden, glaube ich, gesund aus der Saison zu kommen, dann ein bisschen Pause zu machen, und dann ist es leider im Fußball auch so, dass dann natürlich jeder auch ein Stück weit seinen eigenen Weg geht, und manche werden noch zusammen sein, manche werden oder sehr viele werden sich trennen, und dann läuft man sich vielleicht nochmal über den Weg, aber so ist das halt leider immer nach dem letzten Spieltag.
Ja, leider Gottes schon, das ist ja auch im Amateurbereich so, aber ihr habt jetzt euren letzten Spieltag in Darmstadt, also leider nicht mehr vor heimischer Kulisse. Wie schaut's da aus? Wie wollt ihr das Spiel angehen, dass ihr zumindest einen persönlichen Abschluss mit den Fans nochmal habt? Weil ich meine, es wäre ja echt bitter, wenn ihr das Spiel verlieren solltet, wie du schon gesagt hast, Auswärtsschwäche. Aber für die Fans, glaube ich, wäre es nochmal schön, wenn ihr mindestens einen Sieg oder nochmal 3 Punkte mitnehmt zum Abschluss, weil ich glaube, man geht ja so in die neue Saison, wie man aus der alten Saison gegangen ist. Mit einem positiven Gefühl am Ende des Tages.
Ja, ein Sieg wäre nochmal top. Ist ja jetzt nicht so, dass wir auswärts hingefahren sind und gedacht haben, komm, gehen wir mal ins Spiel rein, verlieren wir das Ding und dann fahren wir wieder heim. Das wollten wir ja nicht. Keine Ahnung wirklich, warum es so ist. Aber ja, ich will einfach dann nochmal ein gutes Spiel abliefern und nochmal ein ordentliches Gesicht zeigen, und dann im schönsten Fall können wir nochmal einen Sieg mitnehmen. Ansonsten möchte ich allgemein einfach irgendwas mitnehmen. Obwohl es auch irgendwie komisch oder doof wäre, wenn man dann da einfach jetzt einen Sieg holt, und dann wird man sich ja auch nochmal vielleicht doppelt denken, warum haben wir das nicht mal früher geschafft.
Das stimmt wohl, ja. So, das Aktuelle haben wir dann soweit schon mal gut abgeschlossen. Dann starten wir, wie es üblich ist bei uns, mit dem Rundflug über die Karriere. Ganz klassische Frage, wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
Ja, das liegt jetzt schon ein paar Jahre weg, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Also ich glaube, dass mir das oder meine Eltern mich dann mal irgendwann, so wie es wahrscheinlich alle ihre Eltern machen, die Kinder mal ausprobieren lassen, was halt Spaß macht, oder irgendwie eine Sportart probieren mitzugeben. Ich würde sagen, ich war grundlegend ein Kind, das sowieso immer sehr, sehr sportlich war und viele Sportarten gemacht haben, und ja, ich glaube mit 4, 5, 4, irgendwie so, bei mir am Dorfverein damals. Und ja, also mit meinem Vater, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal gerade so aus dem Stegreif sagen.
Perfekt, also das ist die Standardantwort von den meisten, dass sie nicht mehr wissen, wie es angefangen hat. Aber kannst du dich zumindest noch erinnern, wie der Verein war? Also wir kommen ja, wie ich dir auch gesagt habe, aus Nürnberg-Schwabach aus der Ecke. Und in deiner Ecke, wo du ja herkommst, waren wir eigentlich, glaube ich, nur mal zum Urlaub machen in Köln. Aber wie war denn Bergisch Gladbach so vom Niveau her? Schon eher höher angesiedelt, oder war es so eher, ich sag mal so wie wir, wo wir spielen oder leben, so ein richtiger Dorfverein?
Also ich komme ja nicht direkt aus Berchtesgladbach direkt, sondern aus dem Stadtteil wie Berchtesgladbach, so wie jetzt vergleichbar wie euch. Nürnberg ist die große Stadt und Schwabach ist dann halt so ein Stadtteil. Der Verein hieß Hoffnungsthal, TV Hoffnungsthal, und habe ich tatsächlich heute noch mit ein paar Leuten auch Kontakt, und in der Sommerpause bin ich auch öfters mal da auf dem Platz und mache dann mal ein bisschen Training oder sowas. Was noch ganz lustig ist, ist dann mit einer meiner besten Freunde, der spielt beim HSV, der Jonas Meffert, der wohnt zwei, drei Straßen oder eine in der gleichen Straße, ein paar Hausnummern weg von mir, und der hat damals da auch angefangen Fußball zu spielen, und dann, ja, manchmal gehen wir in der Vorbereitung da noch ein bisschen kicken gemeinsam, und wie das Niveau da war, so wie jeder angefangen hat im Fußball, war das, ich kann mich daran erinnern, dass wir eine schöne und eine gute Mannschaft hatten. Aber es war ein ganz normaler Dorfverein, wo man halt einfach zum Fußballspielen gegangen ist. Ne? Da war jetzt noch keine Ambitionen und sowas. Das kam dann erst ein bisschen später.
Ja, schon krass, dass da aus dem Verein dann wirklich zwei Spieler es in den Profibereich geschafft haben. Und auch, dass die Tatsache, dass ihr da dann immer noch in der Vorbereitung kicken geht, zeigt ja auch, dass du dem Verein immer noch verbunden bist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist es eine süße Anlage und irgendwie bringt es einen auch immer ein bisschen zurück, sagen wir es mal so. Damals war es noch Asche, jetzt ist es Kunstrasen, und ja, vielleicht irgendwann nach der Karriere, wenn es mir noch gut geht körperlich, kann ich mir auch vorstellen, dann nochmal mit ein paar Kollegen zu zocken.
Na, aber da ist ja dann eine Entwicklung auf jeden Fall erkennbar, wenn du sagst, es war erst ein Ascheplatz, jetzt ist es Kunstrasen. Und es ist eventuell absehbar, dass du dann da auch nochmal die Schuhe schnürst.
Ja, also jetzt noch Asche wäre zu hart. Ne? Ich glaube, Asche ist mittlerweile auch gefühlt, sagen wir mal, out. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, ob es bei euch noch irgendwo einen Ascheplatz gibt, wo irgendjemand spielt. Also ich glaube, Kunstrasen ist so das Minimum, sagen wir mal jetzt. Nicht abgehoben, aber ich glaube, der Standard liegt mittlerweile, glaube ich, schon beim Kunstrasen.
Also bei uns in der Gegend ist tatsächlich so, im Nürnberger Raum gibt es einiges an Kunstrasen, jetzt aber so Schwabach, alles was so in die andere Richtung, Richtung Rot geht, da gibt es eigentlich kaum Kunstrasenplätze tatsächlich. Also wir spielen natürlich nicht auf Asche, wir spielen auf normalen Rasenplätzen, aber Kunstrasen, den Weg hat es noch nicht geschafft leider.
Ja, aber normaler Rasen ist ja noch besser.
Ja klar, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, warum der Nils den Kunstrasen so feiert, weil er hat sich vor 2 Jahren das Kreuzband auf den Kunstrasen gerissen. Mhm. Okay, der Nils muss jetzt auf die Arbeit, deswegen sind wir jetzt wieder zu zweit.
Alles klar. Gute Arbeit, komm gut an.
Ja, schon weg. Weil Kratzbank, kennst du ja wahrscheinlich auch, ist ja aktuell die Brücke Richtung Schwabach gesperrt. Und deswegen muss er jetzt früher los, sonst wäre er locker bis 10 vor noch da gewesen. Aber dann machen wir weiter. Du bist ja dann von deinem Heimatverein zum 1. FC Köln gewechselt. Bayer Leverkusen, sorry. Gewechselt. Wie kam es denn dazu?
Das war noch Bergisch Gladbach.
Stimmt. Dann mach mal Step für Step Bergisch Gladbach. Wie kam es denn dazu? Und war das dann natürlich ein höherer Verein, oder? Von der Ambition her.
Wie kam es zu Bergisch Gladbach? Ich glaube, dass, so wie das dann immer ist, kleine Dorfvereine, dann gibt es noch mal einen, der oder ein bisschen größer ist, und dann irgendwann kommen die ganzen LZs bzw. die großen Vereine. Ich glaube, das ist so der normale Ablauf. Wie gesagt, Hoffnungsthal ist ein Stadtteil von Bergisch Gladbach, und Bergisch Gladbach war dann schon auf jeden Fall ambitionierter, und die waren dann damals auch gut, wo wahrscheinlich dann alle Jungs oder Mädels halt aus der Region, ne, aus allen Dörfern sozusagen, die dann da vielleicht auf irgendwelchen Turnieren oder sowas mal aufgeblitzt sind, dann ja, gescoutet worden sind. Und ja, da habe ich ein Jahr gespielt und dann bin ich dann weiter zu Leverkusen. Also Bergisch Gladbach war dann auf jeden Fall schon ein deutlich höheres Niveau als Hoffnungsthal.
Perfekt, und es hat sich ja dann für dich auch gelohnt, wie du schon gesagt hast. Du warst nur ein Jahr in Bergisch Gladbach und bist dann zum großen Bayer Leverkusen gewechselt. Wie war das damals für dich? Ich meine, 2007, da warst du 11 Jahre alt. Und auf einmal kommt so ein Verein, der eigentlich in der Bundesliga ist, die Herren, Tradition ohne Ende, eigentlich bekannt auch für die internationalen Spiele, und auf einmal spielst du in der Jugend für diesen Verein. Wie war das für dich?
Tatsächlich hat man das da in der Jugend auch gar nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, ich hätte auch schon früher dahin gehen können, aber damals haben meine Eltern gesagt, nee, Tim, das ist noch zu früh, wir machen das jetzt hier noch so. Also realisiert, was für ein großer Verein das jetzt war, klar, war das natürlich dann komplett was anderes, die ganzen Kabinen, ganz viele Plätze und mehr Training und sowas. Ich habe jetzt nicht gedacht, boah, Bayer Leverkusen, ey, da die Spielprofis stehen im Stadion, habe ich da überhaupt gar nicht dran gedacht. Da war das immer noch für mich einfach Fußball spielen, klar, war dann mehr Fußball und waren mehr unterwegs und man hat natürlich schon gemerkt, dass da auch mehr Druck hinter ist, in dem Sinne, dass halt mehr Förderung da war, aber damals habe ich das auf jeden Fall noch gar nicht so realisiert, dass das jetzt so ein riesiger Verein ist, sagen wir es mal so.
Okay, ja klar, ich glaube im Kinderalter machen sie trotzdem das Training noch kindergerecht, aber es war ja trotzdem was Größeres, auf einmal das Leverkusen-Trikot anzuhaben. Warst du dann eigentlich von Anfang an Linksverteidiger oder hat Leverkusen dich dann erstmal umgeschult, beziehungsweise dann zum späteren Zeitpunkt?
Also ich glaube, dass im großen Teil alle mal Stürmer waren und irgendwann weitestgehend umgeschult worden sind. Richtig umgeschult worden bin ich, glaube ich, erst in, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube in der U14 habe ich mal linker Verteidiger gespielt und dann würde ich sagen eher so Richtung U17 kam das dann. Ja, sonst war ich immer offensiv und ich habe ja auch in meiner Profikarriere auch offensiv gespielt. Ich glaube, was mir zugute kam, dass ich in der Jugend viel mitnehmen konnte, dass ich auch viele Positionen gespielt habe. Und ich glaube auch, dass das bis heute mir noch sehr, sehr viel gibt, weil ich einfach sehr flexibel bin und mich in verschiedenen Positionen sehr, sehr wohl fühle oder beziehungsweise nicht so unwohl fühle, dass ich überfordert bin, wenn ich in Räumen mich bewege, wo jetzt vielleicht nicht gerade mein Paraderaum ist, sagen wir es mal so.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein Vorteil, wenn du mehrere Positionen spielst. Und wie du schon gesagt hast, wir haben, glaube ich, alle als Stürmer angefangen. Lustigerweise sind wir beide, also der Nils und ich, dann auch zum Linksverteidiger umgeschult worden. Er dann in der ersten Linksverteidiger, spiele ich in der zweiten. Also, lustige Parallele. Und ich muss mich auch mal nochmal zurücknehmen. Du warst keine 11 Jahre, du warst 9 Jahre. Ich habe mich von deinem Alter wegen verrechnet.
Habe ich gerade gar nicht mitgekriegt, hast du recht, ja. Stimmt, ich wollte schon sagen, ich war 10 Jahre da.
Weil du bist der 98er Jahrgang und ich habe irgendwie 96er im Kopf gehabt, so wie meine Freundin, weil. Ja. Aber dann bist du ja noch jünger, weil ich komme mir jetzt schon wieder alt vor mit meinen 32.
Ja. Ich fühle mich auf jeden Fall noch jung, aber manchmal fühlt man sich im Fußball schon mit 26 gefühlt alt. Also, wenn du siehst, was da rumturnt.
Ja, glaube ich. Ich komme mir schon alt vor, ich bin ja wie gesagt Jugendtrainer und letztens kam mal ein Spieler, der 2013 geboren ist. Mhm. Sascha, wie alt bist du eigentlich? Ja, ich bin 32. Alter, du bist 20 Jahre älter wie ich. Du könntest mein Vater sein. Ich bin einfach, hab meinen Schlüssel hingelegt, hab meinen Code gesagt, mach weiter und bin gegangen.
Ja, das ist schon krass. Ich bemerke das ja bei mir auch schon manchmal. Wenn ich da zurückdenke, zum Beispiel mit Walle, mit dem ich mich auch gut verstehe, der ja dann auch nochmal älter ist als ich. Aber wenn dann Finn Jeltsch rundturnt oder sowas, da war das bei Walle, glaube ich, ungefähr genauso. Also da, bei mir ist es dann auch immer, wenn ich jetzt irgendjemanden, ich habe einen aus meiner Mannschaft, der Leopold Wurm, ich glaube, der ist 2,6er oder sowas. Und da sage ich immer zu dem, Junge, wo du dich gerade das erste Mal auf der Decke umgedreht hast, da bin ich schon ins NLZ gegangen, so ungefähr.
So
und ich bin nicht mal alt, also so fühle ich mich auch aber teilweise.
Ja, oder bestes Beispiel, Nils, der ist 2002er Jahrgang. Den habe ich in der Jugend trainiert. Und dann habe ich mit ihm zusammen im Herrenbereich gespielt. Also, ja. Das ist schon hart.
Geht sehr, sehr schnell.
Ja, gut, dann kommen wir wieder zurück. Dann bist du nach deiner Jugend, du warst, wie du schon sagst, 10 Jahre in Leverkusen. Und dann kam eben die Entscheidung wahrscheinlich, Leverkusen, da habe ich jetzt nicht die Möglichkeiten, eben in der Bundesliga mitzuspielen. Und bist dann 2017 zum ersten Rivalen gewechselt, nach Köln. Wie konntest du es mit dir vereinbaren eigentlich, nach 10 Jahren Jugend Leverkusen auf einmal zum ersten FC Köln zu gehen?
Also tatsächlich ist es natürlich in Leverkusen schwieriger, Profi zu werden als, sagen wir jetzt mal einfach beim ersten FC Köln oder bei Nürnberg, wenn man jetzt, sage ich mal, erste und zweite Liga die Profimannschaft spielt. Leverkusen war damals eine Champions-League-Mannschaft. Ist es ja jetzt heute, sagen wir mal, kontinuierlich auch wieder, aber damals habe ich auch in den letzten 4 Jugendjahren jedes Mal Youth League gespielt, Und da musst du natürlich als Jugendspieler schon sehr, 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 sehr gut sein, ne? Dass du dann da durchkommst. Ich hatte da schlussendlich auch einen Profivertrag, aber ich glaube, 1 oder 2 Jahre bevor ich aus der U19 rausgegangen wäre, haben die U23 abgeschafft und dann war somit auch die Möglichkeit halt sozusagen genommen worden, ja, dann da über die Regionalliga, ne, so den normalen Weg, den dir jetzt auch beim Club gibt oder sowas, sich da irgendwie ein Stück weit im Herrenfußball zu etablieren. Und dann war es ja klar, dass es dann, wenn ich bei der Profimannschaft bist, also schwer werden wird, Spielzeit zu sammeln. Und somit habe ich mich dann umgeschaut. Und ist jetzt kein Geheimnis, dass Köln mir immer nah stand, beziehungsweise also heute auf jeden Fall mein Lieblingsverein ist und damals aber auch schon immer ja, sehr, sehr naheliegend war. Ich bin auch Leverkusen-Fan. Köln ist aber was ganz, ganz anderes für mich, weil ich Leverkusen einfach dankbar bin und einfach auch ein geiler Verein ist. Muss man einfach ganz ehrlich sagen, was die da leisten. Und deshalb gab es da für mich gar kein böses Blut, bin ich ganz ehrlich.
Ja, wie du schon gesagt hast, es ist verdammt schwer, wenn du keine U23 hast, um nochmal nach der Jugend im Herrenbereich zu schnuppern, weil es weiß jeder, egal ob Amateur oder Profi, wenn du aus der Jugend kommst, in den Herrenbereich hoch, das ist eine ganz andere Welt. Das spielst du nicht gegen Gleichaltrige, wo du vielleicht den Ticken besser bist wie der andere, sondern du spielst gegen teilweise 30-Jährige, die dir sagen, hey, dein Platz ist da hinten und nicht da vorne und machen dich halt nass. Da wäre so eine U23, wie du schon gesagt hast, extrem gut und das hast du ja dann auch gemacht. Du bist ja erstmal nach Köln gewechselt dann eben und hast 15 Mal in der Regionalliga gespielt, um dich wahrscheinlich erstmal an den Herrenbereich zu gewöhnen, oder?
Ja, das Konstrukt damals war dann so, dass ich zur ersten Mannschaft vom FC auf jeden Fall wechsle. Ich hatte dann auch da einen Profivertrag und dass ich dann halt sozusagen immer im Training bei den Profis dabei bin. Wenn sich die Chance ergibt, dass ich im Kader bin, dann bin ich natürlich im Kader. Und sobald es halt nicht möglich ist, im Kader zu sein, werde ich halt in der U23 spielen. Das war ja auch gar nicht schlimm oder despektierlich, sagen wir es mal so, sondern so war ja auch genau die Vorgehensweise und auch die richtige Vorgehensweise. Also mir war dann auch schon bewusst, auch wenn man sich das halt immer vielleicht auch ein bisschen vorträumt, ne, man geht da jetzt hin, zeige ich dir mal, wie gut ich bin und dann spiele ich da mal ganz schnell Bundesliga. Wie du dann schon sagst, dann ist der Unterschied einfach auch zu groß, wenn man dann gerade noch gar keinen Herrenfußball gespielt hat. Und so mit dem Werdegang, wie das alles beim FC gelaufen ist damals, bin ich sehr, sehr zufrieden. Also das kann sich sehen lassen.
Glaube ich dir, ich meine, du hast sogar dein Bundesliga-Debüt für Köln gefeiert. Ich meine, wie war das für dich? Du warst immer noch verdammt jung, 2017. Hast, wie gesagt, erstmal in der Regionalliga gespielt, was schon verdammt hoch ist eigentlich für ein junges Alter in der vierten Liga in Deutschland. Und dann ist es soweit. Du gibst dein Bundesliga-Debüt. Kannst du dich noch dran erinnern und wie hast du dich gefühlt?
Ja, natürlich kann ich mich daran erinnern. Das war gegen RB Leipzig. Ich glaube tatsächlich sogar Abendspiel. Ja, unbeschreiblich. Also, wie ist es, wie gesagt, FC steht mir schon sehr nahe, jetzt auch vor kurzem wieder da gespielt. Es war für mich einer der größten Highlights in meiner Karriere auch mit. Weil es natürlich Heimat ist. Es sind viele Leute im Stadion, die du kennst, die dir auch an was liegen. Damals kann ich mich auch noch daran erinnern, dass meine Schwester in meinem Stadion war, mein Papa war im Stadion, meine Mama war im Stadion, meine Freundin war im Stadion und ja, dann für den Verein, ich habe immer damals gesagt zu meinem Papa, ey, Papa, wenn man da unten spielen darf, da kann man doch nur Bock haben, habe ich immer gesagt. Und ja, dass ich das geschafft habe, darauf bin ich enorm stolz und ja, war auf jeden Fall ein geiler Moment.
Glaube ich dir, und du hast es sogar geschafft, in deinem Debüt sogar noch eine Torvorlage zu geben. Ihr habt zwar 1-2 verloren, aber du hast die Vorlage für das euer Tor gegeben.
Genau, also das war für mich der vermeintlich perfekte Abend. Klar, 2:1 verloren, aber RB Leipzig war damals auch schon gut. Ich glaube, wenn du dir nochmal die Aufstellung von den Gegnern anguckst, da stand schon was Nettes auf dem Platz, muss man sagen, von den Gegnern. Aber klar, dass ich danach noch eine Vorlage mache und sowas, das war schon top. Und was halt einfach auch cool war, war, dass es jetzt nicht nur 2 Minuten waren, sondern es waren wirklich 20 Minuten, die ich da spielen durfte. Und das ist jetzt auch nicht gerade üblich für ein Debüt.
Nee, auf keinen Fall. Und wie gesagt, für dich hat es ja sich auch gelohnt. Du hast dann noch 10 weitere Einsätze bekommen. Zwar immer so in der Range zwischen 18 und 25 Minuten. Dann meine Halbzeit gegen die Bayern sogar in München über eine Stunde. Also ich meine, man kann es sich schlechter vorstellen, oder? Für sein erstes Jahr so richtig als Neuling in der Bundesliga.
Ja, 100%. Das war schon top, wie es so gelaufen ist.
Perfekt, aber ihr seid ja dann am Ende des Tages leider Gottes wieder aus der Bundesliga abgestiegen. Und zwar in die zweite Liga. Und dann hast du den Verein, wurdest du nach Holland verliehen. Hast du das mit dem Verein besprochen oder hat der Verein gesagt, hey Tim, sammle erstmal Erfahrungen im Ausland oder beim kleineren Verein und komm dann wieder zurück, oder wolltest du dann den nächsten Step gehen?
Also der nächste Step wäre gewesen, beim FC weiterzuspielen, was ich mir eigentlich auch erhofft hatte, weil die Konstellation dann damals eigentlich perfekt war, weil damals kam Markus Anfang als Trainer und das war 3 Jahre mein Jugendtrainer und auch ein Stück weit mein Mentor, beziehungsweise der Trainer, der mich auch umgeschult hat und der mir einfach sehr viel gegeben hat. Deshalb waren die Voraussetzungen eigentlich nach meinem ersten Jahr, das ich auch so gut bestritten habe, eigentlich perfekt. Also besser hätte man sich nicht erhoffen können. Aber wie der Fußball da manchmal so will und den ich ja jetzt auch schon kennengelernt habe nach so einem Abstieg, verändert sich viel. Damals war dann Sportdirektor weg, Trainer war weg. Dann ging es halt für den FC auch darum, also gnadenlos halt einfach wieder aufzusteigen. Und wenn man dann schlussendlich auch sieht, mit was für einer Mannschaft die aufgestiegen sind, das wäre eine Schande gewesen, wenn sie es nicht geschafft hätten, muss man ganz ehrlich sagen. Also da war Jonas Hector noch da und die 3 Stürmer, die hatten, waren John Cordoba, Simon Terodde und Modest am Ende. Und da wurde dann einfach maßgeblich darauf gesetzt, Aufstieg, und da wird keine Faxen gemacht, da haben auch keine jungen Spieler gespielt, also Salih Özcan damals war das größte Talent beim FC, der hat da jetzt auch nicht ewig viele Minuten gesammelt, und ja, da war ich dann halt auch ein Stück weit der Leidtragende, und dann irgendwann Richtung Ende der Vorbereitung habe ich halt gemerkt, dass es sehr, sehr schwierig wird, hier zu spielen, und in meinem Alter war das halt nun mal immens wichtig, und dann ja, gab es diese Option, dann nach Holland zu wechseln, und dann habe ich mich dafür entschieden, und es war auch damals wieder die richtige Option, das zu machen, weil das bis heute noch mit einer der besten Optionen war, die ich bis jetzt in meiner Karriere hatte.
Auf jeden Fall, ich meine ganz ehrlich, für einen Jungen, du warst ja immer noch jung, und bist dann nach Holland gewechselt. Am ersten Spieltag warst du noch auf der Bank gesessen, komplett 90 Minuten, und ab dann ging es los. Du hast insgesamt 31 Ligaspiele gemacht in der ersten Liga Hollands. Die meisten, eigentlich fast alle über 90 Minuten. Ihr habt euch am Ende des Tages für den europäischen Wettbewerb, also für die Qualifikation, qualifiziert. Ich glaube, besser, wie du schon sagst, es war die richtige Entscheidung. Du warst gesetzter Stammspieler in Groningen und konntest Erfahrung ohne Ende sammeln. Und ich muss sagen, Holland ist ja auch nicht die schlechteste Liga, ne?
Nee, das war echt echt ein super, super Jahr. Das denke ich heute auch noch gerne zurück dran. Also meine Freundin war damals auch schon mit. Und es war einfach, also Holland sehr, sehr lebenswert. Und die Stadt war echt, echt super. Wie du sagst, ich habe da jedes Spiel gemacht. Klar, mal ein Spiel, wo man früh ausgewechselt ist. Wenn man dann jung ist, dann hat man einfach auch noch Schwankungen. Aber ich habe mich da super weiterentwickelt. Wir hatten da eine super Mannschaft. Ich kann nur über das Jahr denke ich nur an positive Sachen zurück. Ich glaube keinmal an was Negatives. Und das heißt schon viel. Und wie gesagt, dann am Ende noch mit der Qualifikation, mit international, beziehungsweise diesen Playoffs zum internationalen Qualifikation, war dann nochmal ein Highlight und ja, eine super Abrundung von dem Jahr.
Dann muss ich dich das jetzt fragen. War es keine Option, dass Groningen dich behält? Weil ich meine, du warst ja nur ausgeliehen vom FC dahin, warst absolut gesetzter Stammspieler. War da keine Option da, dass du in Groningen bleiben kannst?
Doch, Groningen wollte mich auch behalten. Man muss halt dann berücksichtigen, ich wollte auch sehr, sehr gerne wieder zurück nach Deutschland. Nicht, weil ich mich da nicht wohlgefühlt hat, sondern weil ich in dem Moment gedacht habe, Deutschland wäre die bessere Option, beziehungsweise, ja, was heißt, ja, also ich habe gedacht, Deutschland wäre besser und wollte da halt, wie gesagt, wieder zurück. Und was natürlich auch reinspielt, das muss man einfach, hoppala, sorry, das war jetzt meine Klingel, muss man einfach offen und ehrlich auch sagen, finanziell ist Holland einfach auch eine Ausbildungsliga, wo viele junge Spieler gefördert werden und verkauft werden und hart zu sagen, da verdienst du jetzt nicht das große Geld, außer du spielst bei den Top-Vereinen, ne? Wo du richtig Geld absahen kannst, sagen wir mal so. Und das ist natürlich auch immer ein Thema. Und dann hatte ich halt auch mit Nürnberg einen super Verein, der dann auch aus der Bundesliga halt abgestiegen ist, wo man sich dann halt auch vorgestellt hat, okay, da kann man halt vielleicht auch wieder in den nächsten Jahren Bundesliga spielen. Was dann halt leider nicht gekommen ist. Aber klar, die Situation war auf jeden Fall da, dass ich hätte da bleiben können. Aber habe mich dann schlussendlich für was anderes entschieden. Würde ich vielleicht heute anders machen.
Ja, ich sag mal so, wir als Clubfans sind natürlich froh, dass du nach Nürnberg gewechselt bist, die 5 Jahre. Aber zu dem Thema mit dem, man verdient nicht das große Geld natürlich in Groningen, verstehe ich. Aber ich meine, du warst ja immer noch relativ jung. Du hättest dich ja auch nochmal in der zweiten Saison nochmal beweisen können und dann vielleicht den Step zu einem größeren holländischen Verein beziehungsweise nach Deutschland dann gehen können. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass du so entschieden hast, wie du dich entschieden hast. Und jetzt erste Saison Nürnberg. Du warst Stammspieler, hast wettbewerbsübergreifend 37 Einsätze gehabt im ersten Jahr. Aber ganz ehrlich, wir Fans haben es uns anders vorgestellt und du dir bestimmt auch. Ich meine, abgestiegen aus der Bundesliga und dann spielst du auf einmal Relegation am letzten Spieltag gegen Ingolstadt, gegen den Abstieg in die dritte Liga. Das kannst du doch keinem erzählen, oder?
Ja, das kannst du auf jeden Fall gar keinem erzählen. Wie du es jetzt gerade schon gut wiedergegeben hast, war das natürlich so, dass ich mir auch überhaupt gar nicht so vorgestellt habe. Ich war ja immer noch jung da und habe auch gehofft, dass dann da eine Mannschaft vorzutreffen ist, beziehungsweise eine Mannschaft da ist, wo man in ein gewisses Umfeld rein. Natürlich habe ich mir auch erhofft, dass da, sag ich mal, ich da hinkomme und da ist eine gefestigte Mannschaft und ich da als junger Spieler halt so ein bisschen mitschwimmen kann. Ne? Das war dann dementsprechend halt nicht so. Und dann natürlich mit sehr vielen Trainerwechseln und also die Saison war einfach katastrophal, ne? Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das habe ich mir anders vorgestellt, das habt ihr mir anders vorgestellt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir Anfang der Saison zu den Ultras da hingegangen sind und gesungen wurde, so der FCN steigt wieder auf. Das waren natürlich alle unsere Wunschvorstellungen, die da auch hingewechselt sind. Das waren ja nicht nur meine Vorstellungen. Hat sich dann leider das Negativste des Negativsten, also noch negativer wäre der Abstieg gewesen. Das wäre die reinste Katastrophe gewesen.
Ja, dann können wir ja mal die Relegation mitnehmen. Ich meine, das Hinspiel habt ihr 2-0 gewonnen. War eigentlich schon so gut wie safe, dass ihr locker die Klasse haltet und auf einmal steht es 3-0. Für Ingolstadt. Und du bist dann noch kurz vor Schluss noch ausgewechselt worden. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
Was ist mir da durch den Kopf gegangen? Das Hinspiel hätten wir schon höher gewinnen müssen. Das war in meinem Kopf. Weil wir da einfach viel mehr Chancen hatten und Ingolstadt, die wollten da gar nichts. Also die haben da einfach nur verteidigt und wir hätten mehr Chancen. Also das musste schon höher ziehen, das Spiel. Und dann, wie das dann im Fußball so ist, 2-0 ist schon auch ein doofes Ergebnis. Damals jetzt noch in unserem Vorteil mit einer Auswärtstorregel dann sowieso ein schwieriges Ergebnis. Und das Rückspiel war einfach auch total komisch, weil wir eigentlich die ganze Woche erwartet haben, dass Ingolstadt uns hoch anlaufen wird, uns attackieren wird, weil das eigentlich auch deren Art von Fußball war. Weil sie auch so ein Stück weit an diesen RB-Style, sagen wir mal sozusagen, angelehnt waren. Und dann war die erste Halbzeit so, dass die einfach an der Mittellinie gewartet haben und total defensiv gespielt haben und wir uns natürlich gedacht haben, ja gut, wenn ihr nicht angreifen wollt, dann behalten wir halt den Ball, ne? Und spielen mal ein bisschen um euch herum und irgendwann läuft euch halt die Zeit weg. Und ich glaube, die erste Halbzeit hatten unsere beiden Innenverteidiger, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, sagen wir mal 80 Ballkontakte oder sowas. Und wir haben da drumherum gespielt und eigentlich ist nichts passiert und wir haben gedacht, ja gut, ne? Dann habt ihr jetzt halt nur noch eine Halbzeit Und wie das dann halt im Fußball manchmal so ist und was ja auch so schön ist, gibt es dann halt so ein gewisses Momentum und dann fällt halt ein Tor und dann ist das halt so, ne, dass das halt umschwappt. Und dann steht es einfach auf einmal 3-0 und dann bist du halt gefühlt wie so in Trance und die haben halt mehr Energie, du hast weniger Energie und dann guckst du auf die Uhr und dann sind es nur noch 15 Minuten Zeit und dann guckst du das nächste Mal auf die Uhr und dann sind es nur noch 3 Minuten Zeit. Ja, und dann hatten wir den lieben Fußballgott, der uns da nochmal von der Schippe springen lassen hat. Aber es war natürlich, also, kann man nicht beschreiben. Also es war bis heute noch unerklärlich.
Ja, glaube ich. Ich war damals bei uns daheim im Haus gesessen, habe schon mir Gedanken gemacht, wie ich meine Freundin überzeugen kann, dass ich Magenta bekomme. Und dann das Tor von Fabi Schleusener. Ich glaube, ich bin einmal schreiend durch den Garten gerannt. Ich glaube, meine neuen Nachbarn, weil wir sind zu dem Zeitpunkt gerade erst hergezogen, haben sich gefragt, was ich für ein Vogel bin. Aber ich glaube, das waren einfach Emotionen. Alleine wie ihr in Fernsehbildern, das war, kann man, wie du schon sagst, nicht beschreiben, wie dann der Ball reingeht. Du denkst dir einfach, ja, okay, 2-0 ist eigentlich eine sichere Sache. Mit den Lattentreffern im Hinspiel und Pfostentreffern hätte man da locker 5-0 gewinnen müssen. Dann auf einmal 3-0 hinten, dann das 3-1 und dann sind ja alle Dämme gebrochen. Und ja, dann hat man gehofft, nächstes Jahr, okay, das war ein Ausrutscher, jetzt geht's vorwärts. Aber wenn man dann die komplette Zeit in Nürnberg zusammenfasst, Mittelfeld, unteres Mittelfeld, Nürnberg hat sich, glaube ich, seit dem Abstieg nicht mehr erholt. Man sieht es ja jetzt leider dieses Jahr wieder unter Klose, überragende Leistung zwischenzeitlich und dann ist wieder typisch Club, wir versauen uns selber und rutschen wieder ab.
Ja, mir ehrlicherweise war es schon bewusst, dass es in der nächsten Saison ja jetzt nicht so sein wird, dass wir die Sterne vom Himmel spielen, beziehungsweise da direkt wieder oben angreifen, weil das einfach nach so einem Jahr natürlich auch brutal schwer sind. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob sich da so ewig viel am Kader verändert hatte. Aber natürlich hatten wir dann schon auch ein Päckchen mitzuschleppen, ne, bei uns. Das muss man dann einfach ganz ehrlich auch sagen. Plus wieder ein Umbruch. Also wir hatten, glaube ich, in der Saison, in der Abstiegssaison, beziehungsweise Relegationssaison, 3 oder 4 Trainer. was natürlich auch was mit einer Mannschaft macht. Und da kommen dann Spieler hin, auch junge Spieler hin. Und dann hast du so eine Saison, da denkst du dir auch, was geht denn hier ab? Und dann ging es ja eher erstmal so einen kontinuierlichen Weg zu finden, ja, nach und nach wieder, sagen wir mal, was aufzubauen und was höher zu kommen. Und das war ja dann eigentlich auch gut gelungen unter Robert Klaus und mit Dieter. Ja, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Also, ja.
Ja, gut, dann kommen wir mal zu der Saison, wo wir, glaube ich, schon mal beim ersten Gespräch nur die Fragen beantwortet haben. Es ist die Saison 2022-23. Da hast du ja leider Gottes nur die ersten 3 Spieltage mitgemacht und genau jetzt bei deinem jetzigen Arbeitgeber im Stadion, bei deinem aktuellen Heimstadion, ohne Fremdeinwirkung im 16er weggeknickt und dann ist das passiert, was für jeden Fußballer das Schlimmste ist. Kreuzbandriss. Die Saison war für dich gelaufen. Ja, was ist da dir durch den Kopf gegangen? Ich meine, ihr habt die Saison gestartet mit einer Niederlage in St. Pauli. Derby-Sieg daheim, 2-0. Und dann eben das Spiel in Regensburg. Wie ging es dir dann?
Also kurz zu der Saison. Also zu der Saison, die war eigentlich mit sehr viel Euphorie, sind wir in die reingegangen, weil der vorige Saison gut war und vermeintlich uns nur das Puzzlestück Stürmer gefehlt hatten und wir dann natürlich auch mit KD und mit Daferner dann gehofft haben, dass wir dann das vermeintliche Puzzlestück, was uns gefehlt hat, dazu gewonnen haben. Und St. Pauli war, glaube ich, da schon in dem Vorjahr so gut, ne, mit dem Kirei, mit Paccarada, mit also unfassbarer Mannschaft, ich glaube Mamouche, Salazar und sowas. Also wussten wir schon, dass das in St. Pauli auch auf jeden Fall schwer wird, aber wir natürlich da auch auswärts was mitnehmen wollten. 2-1 hatten wir da, glaube ich, mal nicht verloren. Und dann zu Hause Derby gewonnen, war natürlich unglaublich. Kann mich auch noch daran erinnern, ich persönlich da ein super Spiel gemacht habe und ein Derby zu Hause gewinnen, 2-0, war unglaublich. Und dann zu dem Spiel in Regensburg, gut, war ja dann für mich nur ganz kurz und die Situation ist einfach, einfach doof gewesen. Es war klassische Gegenpressing-Situation und ja, da war einfach der Winkel oder beziehungsweise die Kräfte, die dann auf den Körper wirken in gewissen Situationen, einfach zu hoch. Und klar, lässt sich das dann halt nicht vermeiden, oder beziehungsweise wenn ich gewusst hätte, wenn ich jetzt den Schritt mache, dann, dass das dann was passiert, dann hätte ich natürlich nicht gemacht. Aber das ist dann leider auch das Risiko, was man im Fußball halt hat. Dafür ist der Sport einfach zu schnell und zu athletisch geworden. Sieht man jetzt heute umso mehr, dass leider diese Verletzungen nicht ausbleiben.
Nee, leider nicht. Und vor allem, wie gesagt, Kreuzband ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, weil du fällst halt dadurch ewig lange aus. Ich meine, wie schon gesagt, die Saison war dann leider Gottes für dich beendet, so gut wie. Du hast dein Comeback am 28. Spieltag gegeben. Ich meine, was ist denn das für ein Gefühl? Ich meine, du spielst dein Leben lang Fußball, verletzt dich dann so schwer. Und dann darfst du endlich wieder dein Comeback feiern, nach Leidenszeit, Reha, zurückkämpfen. Wie war das für dich? Ich meine, du bist eine halbe Stunde vor Schluss in Kiel dann reingekommen. Ich glaube, das war das Größte für dich in deiner gesamten Karriere vom Gefühl her, oder?
Tatsächlich war das Comeback gegen Stuttgart im Pokal. Ich glaube, das war sozusagen das Comeback-Spiel, wo ich meine ersten Minuten wieder hatte. Ich glaube, das war...
Stimmt, der Viertelfinale.
Und Kiel war... Ja, genau, und Kiel war vielleicht danach direkt. Ja, das ist natürlich die Verletzung. Am Anfang war mir das ja gar nicht bewusst. Klar, man weiß, was die Verletzung ist, aber man weiß ja überhaupt gar nicht, was dahinter steckt. Und das ist auch, glaube ich, gut so, dass man das alles nicht weiß, weil wenn man das alles wissen würde, dann würde man sich ja noch mehr Platte machen als sowieso schon. Grundsätzlich bin ich das aber alles schon auch sehr, sehr positiv angegangen mit der ersten Verletzung, habe gesagt, dass das vielleicht auch irgendwie sein sollte. Ich bin da davor die Jahre Gott sei Dank verschont geblieben. Also klar, wünscht man sich keine Verletzung und hofft man nicht, dass man sich verletzt. Aber manchmal bleibt das halt auch einfach nicht aus. Ne? Da gehört auch immer ein Stück weit Glück dazu. Es kann dich auch mal ein Gegenspieler doof treffen oder du wirst in eine Position gestoßen, wo du nichts dafür kannst, was aber auch eigentlich gar nicht schlimm ist vom Gegner her. Ja, war scheiße und der Moment zurückzukommen war natürlich schön. Viel Arbeit dahinter gesteckt und die Mannschaft war da aber auch in einer blöden Situation und ich wollte natürlich dann auch wieder helfen und ja, so würde ich es mal beschreiben.
Ja, glaube ich. Du hast dann trotzdem noch mal ein paar Einsätze bekommen. Ich glaube, dass der Trainer dir zeigen kann, hey, du gehörst trotzdem noch dazu. Wir haben jetzt eine scheiß Situation, wir halten trotzdem alle zusammen. Aber seitdem lief es dann eigentlich für dich persönlich beim ersten FC Nürnberg dann eher nicht mehr so, weil die Saison drauf waren es dann nur noch 11 Einsätze für den Club und dann bist du ja schon verliehen worden.
Ja, damals war dann, also schon nach meiner Rückkehr habe ich mir was anderes erhofft, auch einen anderen Umgang erhofft. Da wurde es mir dann auch nicht so einfach gemacht, zurückzukommen, sagen wir es mal so. Und ja, dann habe ich eine super, super Vorbereitung gespielt und damals war Nene schon da und der Club hat, sage ich mal, auch so die Philosophie, die sie jetzt die letzten Jahre fahren und schon da gefahren und da muss man auch ganz ehrlich sagen, gibt es dann auch Gründe, die du dann als Spieler halt nicht mehr beeinflussen kannst. Ne? Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass der Nene das nicht verdient hat. Man sieht heute, wo er ist. Und da war er aber auch vor dem Jahr, also in dem Jahr auch noch nicht. Aber ich hätte mir da schon was anderes erwünscht und habe auch dementsprechend da auch gute Leistung gezeigt in der Zeit, wo ich gespielt habe. Und ja, dann war es aber für mich auch im Winter an der Zeit, dann wollte ich halt wieder was, also ich wollte einfach wieder spielen und das war mir einfach zu wenig und das war zu wenig Wertschätzung und so und deshalb hatte ich dann den Weg sozusagen gewählt, ja, dann nochmal mich ausleihen zu lassen.
Ja, und die Hoffnung war, dass du in Holland halt wieder, so wie in Groningen, deine Zeit erlebst, aber der Fußballgott hatte andere Pläne. Und du hast dir wieder das Kreuzband gerissen. Ich glaube, das war dann der Moment, wo du dich alles hinterfragst und fragst, warum passiert sowas mir? Ich will doch einfach nur Fußball spielen. Ich meine, Holland war, wie wir am Anfang hatten mit Groningen, wäre wieder die Chance gewesen, regelmäßig zu spielen, und dann eben der zweite Kreuzbandriss in kürzester Zeit. Ja, wie gingst du damit um?
Einen Moment. Ja, das war natürlich deine absolute Worst Case, der hätte passieren können, ne? Also das wäre sowieso auch der Worst Case gewesen, wenn ich in Nürnberg geblieben wäre, ne? Und wie ich eben schon gesagt habe beim ersten Mal, dass man ja gar nicht weiß, was auf einen zukommt, ist dann halt beim zweiten umso schlimmer, weil du halt dann eben genau weißt, was auf dich zukommt. Und das ist eher das Schlimme, dass du einfach weißt, was du für einen Aufwand wieder betreiben musst, dass das wieder geht. Und schlussendlich, ob es wieder geht, weiß man ja dann auch nicht. Gibt ja auch Leute, die nach dem ersten schon so viele Probleme haben oder ja, Komplikationen und so, ne, dass es einfach, dass es einfach nicht mehr geht. Und das war eher das Schlimme. Natürlich, Utrecht war für mich auch wieder eine super Station und ich habe mich da auch wohlgefühlt, es war eine super Stadt. Wir haben da super Fußball gespielt, also ich hätte mir das da sehr, sehr, sehr gut vorstellen können. Und es war ja dann der absolute Worst Case. Und dann zu wissen, was halt wieder auf einen zukommt. Und die Frage ist, ob es dann nochmal so funktioniert, wie man sich sehr hofft, das ist, war das Schlimmste von allem.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, du bist ja dann nach Nürnberg zurückgekehrt unter Miroslav Klose, komplett neue Führung, eigentlich neuer Mannschaft, weil wir hatten ja mal wieder einen Umbruch, mehr oder weniger. Konntest dann endlich ins Mannschaftstraining wieder einsteigen. Und am Ende sind wir jetzt im Aktuellen, bist du ja nach Regensburg dann gewechselt. Aber eine Frage kam gestern noch von einem Arbeitskollegen auf mich zu. Du hast ja Klose erlebt. Wie fandest du ihn als Trainer und wie seid ihr nicht zurechtgekommen? Weil ich persönlich verstehe immer noch nicht, warum man dir keine Chance mehr gegeben hat.
Zum ersten zu Miro. Für mich ist es ein Stück weit schon noch schwerer zu bewerten als die Jungs, die jetzt halt auch tagtäglich unter ihm trainiert haben. Ich habe eine gewisse Zeit unter ihm trainiert, aber jetzt auch nicht sehr, sehr viel. Ich war jetzt bei keinem Spiel dabei, ne, wo man jetzt einfach Spieltagscoaching, keine Ahnung, Ansprache vorm Spiel und sowas miterlebt. Deshalb ist das für mich immer noch ein bisschen schwieriger, das genau zu bewerten. Ich glaube, dass das schon ein Trainer ist, was man jetzt auch sieht, der Fußball spielen lassen will, der natürlich als Spieler eine unglaubliche Vita hatte. Aber mir jetzt da also ganz abschließend ein Fazit zu bilden und zu sagen, boah, das ist jetzt ein super Trainer, das ist ein schlechter Trainer, das ist oberes Regal, bei dem kann ich mir vorstellen, das habe ich leider einfach zu wenig miterlebt. Das waren dann halt 3 Wochen, die ich da sozusagen mittrainiert habe, bis dann Winterpause war. Sonst mit mir im Umgang kann ich nichts Negatives über ihn sagen, ne? Das war alles in Ordnung. Und zu der zweiten Frage, dass du nicht verstehen kannst, dass ich keine Chance mehr bekommen habe, kann ich auch nur nochmal zurückgreifen zu dem Thema, was ich eben gesagt habe. Manchmal ist halt im Fußball nicht mehr die Leistung das, was alles beeinflusst. Ich glaube, dass ich auch selbst in den 3 Wochen, wo ich zurückkam, auch im Training sehr gute Leistung gezeigt habe und auch immer noch bewiesen habe, dass ich es kann. Und ich mir natürlich auch was anderes erwünscht habe. Ne? Ich war dann 5 Jahre beim Club und ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Meine Freundin fühlt sich hier sehr wohl und ich habe hier auch Freunde gefunden. Und ich mir natürlich auch erhofft habe, dass es hier vielleicht nochmal weitergeht oder dass man vielleicht nochmal ein Jahr verlängert bekommt und so. Aber irgendwann ist es dann halt auch so, dass man manche Sachen halt einfach nicht mehr beeinflussen kann.
Ja klar, auf jeden Fall. Deswegen, jetzt kann man dir nur noch das wünschen, dass es für deine Zukunft alles so läuft, wie du dir vorstellst, weiterhin Stammspieler bleibst, weil in Regensburg hast du dich auch wieder durchgesetzt, endlich wieder Spielpraxis bekommen und das jetzt entweder mit Regensburg in der 3. Liga oder eventuell beim neuen Verein, dass es da genauso weiterläuft und du auch einfach wieder glücklich bist und mit dem Fußball, was dir ja eigentlich Spaß macht, von klein auf, wieder einfach das erlebst, was du dir wünschst.
Ja, 100%. Das ist halt das Wichtigste, das habe ich ja jetzt zweimal erfahren, ist, dass man gesund bleibt. Alles andere ist egal. Das muss man halt leider wirklich so sehen. ja, ich habe mich hier wieder durchgesetzt. Ich werde mich auch woanders wieder durchsetzen. Dafür, glaube ich, bin ich zu gut und habe auch viel zu viel Motivation und viel zu viel Leidenschaft, wie du sagst. Wir alle machen das seit klein auf und ich vielleicht ein bisschen besser als andere. Dafür habe ich den Segen und habe natürlich da auch einfach unglaublich viel Zeit investiert. Und wenn man auch in etwas gut ist, dann macht das wahrscheinlich auch sehr Spaß, weil sonst kann man nicht so gut sein. Und deshalb hoffe ich, dass ich so lange wie möglich machen kann und machen darf. Und ja, mal schauen, wie es dann im Sommer weitergeht.
Perfekt, dann haben wir jetzt den ersten und zweiten Teil hinter uns. Die meisten Fragen haben wir schon beantwortet. Dieses Mal habe ich die Fragen mit eingebaut. Aber es kamen trotzdem noch ein, zwei. Von meinem Bruder, das ist keine Frage. Du hast ja früher FIFA-Streams gemacht. Die hat er immer sehr gerne geschaut und findet schade, dass du aktuell weniger machst.
Ja, danke schon mal. Ja, momentan ist es sowieso nicht möglich, weil ich einfach zu viel unterwegs bin. Also wie gesagt, ich wohne ja noch in Nürnberg und die ganze Pendelei und ich bin da viel unterwegs und was man halt drumherum noch hat. Dann muss man halt ehrlicherweise auch sagen, muss man dann auch immer ein bisschen aufpassen, wann man es macht, weil dann halt einfach irgendwie Deutschland auch, sag ich mal, von der Gesellschaft so ist, dass man sich halt auch irgendwie immer ein bisschen angreifbar macht direkt. Mal schauen, wann es nochmal kommt. Ich schließe es nicht ganz aus und ja.
Perfekt. Und du hast ja schon gesagt, dass du Leverkusen-Fan bist. Wer war denn früher dein Lieblingsspieler?
In der Zeit, wo ich da noch gespielt habe?
Allgemein
mein Lieblingsspieler früher war wahrscheinlich Lionel Messi, weil er so präsent war und ich kann mich noch damals dran erinnern. Damals war es nicht so wie heute, dass so viele junge Spieler direkt gespielt haben und da kann ich mich noch dran erinnern, da meinte mein Vater irgendwann mal zu mir, hey Tim, da bei Barcelona, da hat jetzt ein 16-Jähriger gespielt und das war damals also unglaublich. Heutzutage ist das ja nicht mehr so unglaublich, ist es immer noch natürlich sehr, sehr krass, aber damals und dann noch bei Barcelona war das unglaublich. Und dann irgendwann, wo ich dann eher so Richtung linker Verteidiger gegangen bin, war es David Alaba, weil der natürlich einfach am präsentesten war.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Was ich heute noch super finde. Leider jetzt auch das Schicksal, guck, bei ihm sieht man das, er hat da einen Kreuzbandriss und der hat sich auch noch nicht so richtig davon erholt, habe ich zumindest das Gefühl. Also bei ihm stockt es gerade auch noch ein Stück weit. Ich hoffe, der kriegt das auch in den Griff, weil es einfach ein geiler Spieler ist. Aber die Verletzung ist halt einfach scheiße.
Ja, klar, auf jeden Fall. Dann beim Nils zum Beispiel, müssen wir auch schon, Amateurfußballer, zweiter Kreuzbandriss, das wollte ich vorhin noch nicht ansprechen, weil der hat sich ein halbes Jahr im Training, ist er wieder zurückgekehrt, umgeknickt, Kreuzbandriss. Also bei ihm müssen wir jetzt auch schauen, ob er überhaupt noch mal spielt in der Kreisklasse.
Ja, da muss man abwägen, ob sich das dann noch lohnt, ne? Aber, kennst ja auch, so ganz loslassen kann man nicht.
Nee, auf keinen Fall. Dann die nächste Frage kam sogar von ein paar Spielern von mir, weil die mitbekommen haben, dass ich mit dir aufnehme. Ob du nicht mal Lust hättest, bei uns an einem Training vorbeizuschauen und den Kids Hallo zu sagen?
Grundsätzlich wäre das bestimmt mal machbar, aber ich kann das jetzt auf gar keinen Fall versprechen. Und die nächsten Wochen sind auch noch sehr, sehr turbulent bei mir, deshalb kann ich das sowieso nicht versprechen. Wenn ich das nochmal spontan irgendwie einrichten lässt, dann bestimmt, aber das kann ich jetzt leider nicht versprechen.
Ja klar, war mir auch klar die Antwort, aber wäre auf jeden Fall cool. Die Kids würden sich bestimmt freuen, weil die Frage kam, glaube ich, von 4, 5 Kindern, aber wie gesagt, das machen wir dann einfach spontan.
Ja.
Gut, dann kommt natürlich jetzt unsere Abschlussfrage. Wen würdest du uns als Gast empfehlen?
Jetzt wahrscheinlich schon Clubspieler, ne?
Uns ist es egal, er kann beim Club spielen, er kann, solange er Deutsch kann und wir die Möglichkeit haben, ihn zu bekommen, weil beim 1. FC Nürnberg ist es ein wenig schwierig, da warte ich immer noch auf eine Rückmeldung.
Okay. Ja, wen kann ich dir jetzt empfehlen? Also ich hätte natürlich jetzt jemanden vom Club empfohlen oder euch. Jan, hattest du gesagt, war ja schon da.
Ja.
Boah, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ich kann jetzt auch nicht sagen, hat jetzt irgendeinen von unserem Verein. dir danach von Regensburg jemanden aussuchen kannst. Das weiß ich gerade nicht. Boah, es ist echt schwer.
Also okay.
Kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Vom Club würde ich natürlich irgendwie jemanden sagen, der vielleicht halt nächstes Jahr da ist. Also Kasper Janda oder sowas, würde ich sagen. Guter Junge, ob der noch nächstes Jahr da ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, der wäre auch ein angenehmer Partner.
Ja, perfekt. Dann nehmen wir das mal so mit. Kasper Janda oder irgendeinen. dann, wie es bei uns Tradition ist, wir haben alles besprochen, alle Fragen sind beantwortet. Wir hören jetzt dir als Gast die letzten Worte.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Für mich auch nochmal cool gewesen, so einen Rückblick zu haben von vielleicht meiner Karriere, was ich bis jetzt alles schon erlebt habe und erleben durfte. Ja, wünsche euch eine weitere gute Reise mit dem Podcast und dass ihr noch viele coole Interviews dann mit Spielern oder wenn es irgendwann vielleicht auch nochmal höhere Leute sind, Sportdirektoren oder wie auch immer, wie sich das bei euch entwickelt. Ja, alles Gute für die Zukunft.
Geboren in Bergisch Gladbach am 19. Mai. Ein Junge mit dem Traum, ganz groß zu sein dabei. 10 Jahre bei Leverkusen, dort wuchs er heran. Sein linker Fuß, sein Markenzeichen, jeder Gegner saß dran. Tim Handwerker, der Mann für links, mit Tempo, Mut und Herz erbringt zu Köln, Groningen oder Nürnberg Stadt. Er kämpft für jedes Team, das ihn hat. In Köln begann die Reise, Bundesliga-Debüt, dann Groningen in Holland, dort fand er seine Ruhe. Zurück nach Deutschland, Nürnberg war sein Ziel. Über 100 Spiele, 5 Tore, ein echtes Profil. Tim Handwerker, der Mann für links, mit Tempo, Mut und Herz erbringt zu Köln, Groningen. Er kämpft für jedes Team, das ihn hat. Kreuzbandriss im Jahr 24, doch er gab nicht auf. Kam zurück aufs Feld, nahm den harten Lauf. Jetzt bei Jan Regensburg mit der Nummer 2. Er zeigt erneut, was in ihm steckt, ist stets dabei. Tim Handwerker.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport by the way auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo, also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.